Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Wenn es ums Auto geht, dann hört bei vielen der Spaß auf. So ist das auch bei der Diskussion um Tempolimits. Brauchen wir sie oder brauchen wir sie nicht? Verbessern sie unsere Luft und den Umweltschutz und verhindern sie Unfälle? Oder sind sie sinnlose Freiheitsberaubung und reine Schikane? Die Fragen sind der Dauerbrenner der letzten Tage und sie sind auch heute unser Diskussionsthema bei Deutschlandfunk Kultur mit rein theoretisch Dorothee Saar, Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe. Die steckt aber momentan noch im Zug fest, ist auf dem Weg nach Hamburg. Wir freuen uns, wenn sie dann gleich da ist. Auf jeden Fall zugeschaltet und da aus München ist Dr. Michael Haberland, der Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. Schönen guten Morgen, Herr Haberland.
Guten Morgen, Frau Steinhauer. Schöne Grüße aus München.
Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, zunächst mal Ihre Sicht auf die Dinge zu klären und dann mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch zu kommen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie erreichen uns per Twitter und Facebook oder aber Sie schicken uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Haberland, laut Deutschlandtrend sind ja 51% der Befragten für ein Tempolimit, 47% sind dagegen. Zu denen gehören Sie. Warum?
Naja, erstens mal, die Zahlen zweifeln wir auch gleich wieder an, 51%. Wir haben da ganz andere Erfahrungswerte bei unseren Umfragen, die wir immer wieder machen, und zwar für alle Mobilen und vor allem auch Autofahrer. Das sind ja nicht alle Autofahrer in dem Land. Sind wir bei 80% gegen ein Tempolimit und dementsprechend glaube ich, dass die Gesamtheit der Gegner bei einem Tempolimit bei den Autofahrern selber deutlich höher liegt.
Was für Erhebungen sind das, auf die Sie sich dann stützen?
Wir machen immer wieder eigene Online-Erhebungen, wo wir gezielt die Autofahrer fragen, haben da auch oft eine Quote von 10.000 und mehr Personen, die daran teilnehmen. Und die sind dann eben mehrheitlich deutlich gegen ein Tempolimit. Und wir brauchen auch kein Tempolimit. Dieses Ding wird ja jedes Jahr einmal aus der Mottenkiste geholt. Und jedes Jahr mit einer anderen Argumentation. Jedes Jahr läuft es wieder ins Leere. Ich freue mich, dass ich unseren alten Bundeskanzler Schröder zitieren darf, der gestern gesagt hat, warum brauchen wir kein Tempolimit? Und er sagt, naja, weil die Autos hierzulande eben so ausgelegt sind, dass man generell eher schneller fahren kann und dass das Tempolimit ein falscher Weg ist, gerade bei unserer so wichtigen heutigen Industrie. Und diese Haltung hatte er immer schon als Kanzler. Leider seine Partei heute überhaupt nicht mehr. Was dazu führt, dass beispielsweise jetzt in Bayern am letzten Wochenende die SPD bei Umfragen bei 6% noch lag. Und ich glaube, recht viel tiefer geht es ja auch nicht mehr. So kann man natürlich auch eine Partei ruinieren. In dem Fall hält er jetzt dagegen. Bei diesem Thema sagen wir ganz deutlich, nee, da gibt es überhaupt keine Mehrheit und es gibt auch vor allem keine Argumente, sondern es sind reine blinde Argumente, die alle ins Leere laufen. Und da sollte man sich doch genau überlegen, ob man sowas wirklich fordern will am Schluss.
Dann möchten wir Ihre stichhaltigen Argumente gegen ein Tempolimit gerne hören.
Naja, wir in Deutschland, wir haben ja, also ist ja auch eine deutsche Erfindung, die Autobahn, ja. Und das sind die mit Abstand sichersten Straßen der Welt, sind die deutschen Autobahnen. Und wir haben, obwohl wir noch nie ein Tempolimit hatten, ein generelles, trotzdem die sichersten Autobahnen auch noch europaweit. Es gibt ja alle anderen Länder in Europa, haben ja bereits ein Tempolimit zwischen 110 in der Regel und 130, 140 in manchen Ländern. Und wir haben trotzdem mit Abstand die wenigsten Verkehrstoten auf diesen Autobahnen. Wir sind ungefähr bei immer noch viele natürlich, ja, aber 3 Verkehrstote pro 1 Milliarde Kilometer ist wenig. Österreicher haben mehr, die Briten haben mehr, die Franzosen haben mehr. Die haben alle ein Tempolimit. Das heißt, die Deutschen sind es einfach gewohnt, auch schneller fahren zu können, wenn es die Verkehrsverhältnisse erlauben. Und dementsprechend tun sie es auch und es funktioniert ja auch wunderbar. Die USA beispielsweise haben so viele mehr Verkehrstote, obwohl sie oft nur 60, 70 Meilen erlaubt haben. Da fragt man sich natürlich, naja, das macht halt dann keinen Sinn. Gott sei Dank gibt es halt sowas wie Lerneffekte. Wir haben ein tolles System in Deutschland, das nennt sich Richtgeschwindigkeit. Und diese Richtgeschwindigkeit von 130, mit der fahren wir so gut. Und ich sage gerade in den heutigen Diskussionen immer gegen das Auto, sage ich immer, lasst uns bei Bewährtem bleiben und nicht alles immer ändern wollen. Also zum Thema Unfälle ganz klar.
Lassen Sie mich das noch vertiefen. Ja. Die Unfallexperten wie zum Beispiel Polizei oder die Unfallforscher der Versicherer sagen, auf Strecken mit Tempolimit verunglücken weniger Menschen als auf Strecken ohne. Das zieht bei Ihnen aber nicht.
Wir haben ja in Deutschland 13.000 Kilometer Autobahn in beide Richtungen. Ja, also insgesamt sind es dann 26.000, 27.000, wenn man jeden Kilometer rechnet. Und ungefähr davon sind bereits 40% bereits mit einem Tempolimit ausgestattet, entweder temporär oder auch beispielsweise eben durch Baustellen oder auch eben feste Tempolimits. Und ja, in diesem Vergleich kann es sein, dass es marginal weniger Unfälle gibt. Natürlich, Sie fahren in der Baustelle, fahren Sie halt oft nur 30. Ja, das verdient natürlich den Begriff Autobahn dann nicht mehr, wenn Sie in der Baustelle so runterbremsen wollen. Da passieren dann wieder ganz andere Unfälle. Da kann ich Ihnen Zahlen bringen, Auffahrunfälle beispielsweise, weil Sie alle am Handy rumspielen, bei sehr langsamem Verkehr.
Ich bringe mal eine Zahl aus dem Land Brandenburg. Da ist auf der A24 ein Tempolimit 130 eingeführt worden für so einen 62 Kilometer langen Abschnitt. Und das Ergebnis dieses Tempolimits ist weniger Unfälle.
Ja, Sie wissen, wer in Brandenburg regiert. Da hat man sich das Ganze so hingebogen, dass man es haben wollte.
Also das sind für Sie keine Fakten?
Nein, natürlich überhaupt keine Fakten. Ach so. Ja, das sind überhaupt keine Fakten. Wenn man auf Strecken, auf denen sowieso schon immer wenig passiert ist, auf einer Autobahn, die kein Verkehrsträger oder nur ein kleiner Verkehrsträger ist, zweispurig wahrscheinlich, dann reduziere ich das Ganze dann eben nochmal. Natürlich, ich kann auch ein Tempolimit 50 einführen auf der Autobahn. Dann habe ich wahrscheinlich gar oder vielleicht deutlich weniger Unfälle auch noch oder zumindest schwere Unfälle. Das kann schon sein in dem einen oder anderen Fall, aber dann habe ich keinen Verkehrsträger mehr. Ich kann in diesem Land die Mobilität komplett einschränken, wenn ich es will. Und ich freue mich, wenn Fasar irgendwann reinkommt und es auch schafft mit ihrem Zug, der bestimmt ganz pünktlich war. Ich bin mit dem Auto da und ich habe es zeitig geschafft natürlich. Und das Verkehrsmittel Nummer eins ist das Auto und der Verkehrsträger Nummer eins in Deutschland ist die Autobahn. Und wir sollten dieses System nicht ändern.
Als würden Sie es in München ahnen, Herr Haberland, ist Frau Saar gerade eingetroffen in Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Saar.
Guten Morgen, allerseits.
Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und dass die Bahn Sie relativ pünktlich hin zu uns gebracht hat. Ich weiß nicht, wie viel Sie von Michael Haberland mitbekommen haben.
Alles. Also seit Beginn der Sendung. Guten Morgen.
Sie haben es im Zug gehört.
Hatte schon Gelegenheit, genau.
Genau. Für viele ist ja jetzt die deutsche Umwelthilfe, die Sie vertreten, der Buhmann der Nation. Lassen Sie uns mal in Ruhe auf das gucken, was Sie beschäftigt. Was fordert die deutsche Umwelthilfe?
Also mit Blick auf das Tempolimit haben wir ja Ende letzten Jahres zum wiederholten Male auf ein Tempolimit von 120 km/h auf den Autobahnen und von 80 km/h auf den Landstraßen hingewiesen bzw. das eingefordert. Unser Hauptargument ist dabei der Klimaschutz. Wir rechnen damit, dass bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können pro Jahr. Das ist natürlich nicht alles, was wir brauchen, aber es ist doch eine Maßnahme, die besonders hohes Potenzial hat, wenn man sie jetzt alleine bewertet. Wir haben es ins Spiel gebracht, weil wir ja die Klimaziele für das Jahr 2020 noch nicht erfüllt haben, beziehungsweise die Lücke noch nicht geschlossen. Frau Merkel hatte das zugesagt vor ihrer Wahl und das wäre jetzt ein Beitrag dazu, den man auch unkompliziert schnell durchführen könnte. Die Wirkung würde sozusagen unmittelbar eintreten und es würde ja auch nichts kosten. Im Gegenteil, der Autofahrer würde sogar noch Kosten einsparen, weil er weniger Kraftstoff verbraucht. Sie hatten jetzt gerade schon das Thema Verkehrssicherheit diskutiert. Auch da, weniger Unfalltote. Mhm. Und vielleicht zu diesem Abschnitt auf der A24 im Bundesland Brandenburg. Klar, man kann natürlich immer alle Studien in Frage stellen, auch Umfragen kann man in Frage stellen, sei es jetzt die des Automobilclubs oder andere Leute. Aber das ist eine Untersuchung, die das Land Brandenburg herausgegeben hat. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung, die man dort eingeführt hat, waren 130 km/h. Mhm. Also durchaus die Geschwindigkeit, die ja jetzt auch die Expertenkommission im Bundesverkehrsministerium vorgeschlagen hat. Ich möchte einfach nur noch mal sagen, also wir haben die Zahl der Verkehrsunfälle halbiert und eben auch die Zahl der Verkehrstoten. Und ich denke, das ist einfach ein Argument, das wir doch stark in die Waagschale legen sollten. Wir haben nach wie vor viele Tote auf unseren Autobahnen, selbst wenn wir die sichersten Straßen dort weltweit haben. Das mag ja sein, aber ich denke, die 400 Toten, die wir 2017 zu beklagen hatten, sind einfach immer noch 400 Tote zu viel. Mhm. Abgesehen von den ungefähr 6.000 schwerverletzten Menschen, die ja jahrelang an den Folgen zu leiden haben und nicht nur sie, sondern auch ihr persönliches Umfeld.
Die Deutsche Umwelthilfe, Frau Saar, hat auch die Feinstaubdiskussion ins Rollen gebracht. Und sie klagen gegen Städte, die die Grenzwerte überschreiten und haben Dieselfahrverbote erwirkt. Welche Strategie verfolgen Sie damit?
Unser Ziel ist die Einhaltung der Grenzwerte für die Luftqualität. Früher stand der Feinstaub im Mittelpunkt. Jetzt geht es um das Thema Stickstoffdioxid. Und wenn ich jetzt sage, dann stimmt das auch noch nicht ganz, weil dieser Grenzwert ja seit dem Jahr 2010 verbindlich einzuhalten ist. Wir haben bereits vor 2010 darauf hingewiesen in unseren Kampagnen, in unseren Gesprächen mit den Verantwortlichen, dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, wenn wir diesen Grenzwert einhalten wollen, um die Gesundheit der Menschen in den Städten vor allem zu schützen. Die ersten Verfahren wurden dann 2011, 2012 angestrengt. Das heißt, das ist keine neue Strategie, die wir hier verfolgen, auch wenn sie natürlich aufgrund der zahlreichen Urteile, die ja im letzten Jahr gefällt wurden von den verschiedenen Verwaltungsgerichten, natürlich jetzt sehr in der Diskussion ist.
Helfen Sie uns mal mit den aktuellen Zahlen. Also in wie vielen Städten sind inzwischen Fahrverbote erwirkt worden?
Es sind jetzt 11 Urteile liegen vor, in denen die Auflage ist, dass Verkehrsbeschränkungen mit einzubeziehen sind. In Stuttgart ist es tatsächlich jetzt umgesetzt, Hamburg ebenfalls. Das war aber ein Verfahren, das der BUND geführt hat. Von den anderen Urteilen in der Regel sind ja die Landesbehörden zuständig für die Luftreinhalteplanung. Deswegen ist zum Beispiel das Land NRW oder Nordrhein-Westfalen in Berufung gegangen, was die Verfahren in Nordrhein-Westfalen angeht. Ja, insgesamt sind es 35 Verfahren. Einige sind schon entschieden, andere noch nicht. In München gibt es ein rechtskräftiges Urteil seit dem Jahr 2014. Weil das immer noch nicht umgesetzt ist, prüft ja jetzt der Europäische Gerichtshof auf Anfrage des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, ob neben den Zwangsgeldern, die ja schon vollstreckt oder schon gezahlt werden mussten,
4.000 Euro?
Genau. Auch die Möglichkeit besteht, tatsächlich eine Zwangshaft anzuordnen.
Entsprechend sind und waren die Reaktionen auf die Deutsche Umwelthilfe und ich bin gespannt auf die Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Wie ist Ihre Position? Sind Sie für oder sind Sie gegen ein Tempolimit auf unseren Autobahnen? Welche Rolle spielt das Auto überhaupt für Sie in Ihrem Alltag? Und wie könnte vor allen Dingen eine Verkehrswende aussehen, mit der wir alle leben können? Rufen Sie uns an. Gerne auch, wenn Sie Lungenfachärztin oder Facharzt sind oder viel mit dem Auto unterwegs sind, und diskutieren Sie mit uns unter 0800 22 54 22 54. Sie können uns auch eine Mail schicken, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: Tempolimit, Umweltschutz oder Schikane. Auf deutschen Autobahnen wird es vorerst kein Tempolimit geben, hat die Bundesregierung beschlossen. Aber die Debatte darüber und über die Schadstoffe, die geht trotzdem weiter. Und deshalb führen wir sie heute hier bei Deutschlandfunk Kultur mit unseren Gästen. Dorothee Saar, Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe, und Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. Und wir führen die Debatte natürlich auch mit Ihnen, zum Beispiel mit Peter Kniebel. Schönen guten Morgen, Herr Kniebel.
Ja, guten Morgen. Komme ich gleich dran. Wunderbar. Ja, drei Dinge. Ein Tempolimit haben wir schon längst auf der Autobahn. Ich bin öfter sowohl mit dem Zug als auch mit dem PKW quer durch die Republik unterwegs, von Hamburg nach München beziehungsweise von Hamburg nach Stuttgart und dann noch ein Stück weiter. Die Bundesbahn Hamburg-Stuttgart, 5¼ Stunden, wenn sie pünktlich ist, ist unschlagbar. Mit dem Wagen, gut, das kann man einrichten, dass man abends spät losfährt, vielleicht um 23, 4, 4, 24 Uhr und ist dann morgens um 6 da.
Das können Sie so einrichten?
Das kann ich so einrichten, ja. Die zweite Sache ist, mit den Statistiken bin ich sehr vorsichtig geworden. Es gibt da so einen Spruch von Statistikern, den will ich hier nicht nennen, das wird zu weit führen, aber ich habe mal eine Frage an die Dame, die von der Deutschen Umwelthilfe, glaube ich, da ist. Die erste Frage lautet: Wovon leitet diese Dame ihren Titel als Expertin ab? Experten wären für mich in diesem Zusammenhang Kfz-Ingenieure, wären Lungenfachärzte, wären, ich glaube, es gibt sogar eine Studienrichtung Verkehr. Das würde mich mal interessieren. Und letztendlich würde mich auch weiter interessieren, hier werden ja Gerichtsverhandlungen geführt und Rechtsanwälte werden ja bezahlt nach Bundesrechtsanwaltgebühren. Ordnung. Der Richter muss also einen Streitwert festlegen und von daher bekommt im Prinzip der Anwalt seine 8%. Die Frage ist für mich, weil so langsam erscheint mir das so in Richtung Abmahnverein und letztendlich, wenn ich jetzt sehe, welche Unsicherheiten dort sind, 100 Lungenfachärzte kommen plötzlich dazwischen, die kommen ja auch nicht von ungefähr, dann sagt jetzt die Politik, dann überprüfen wir doch mal. München hat jetzt gesagt,
Herr Kniebel, dann lassen Sie uns auf die beiden ganz wichtigen Aspekte eingehen, die Sie auch an Frau Saar haben, auf die beiden Fragen. Das finde ich, das finde ich wichtig. Ja, das finde ich wichtig. Hören Sie mir gerade zu, bitte. Ja, genau. Genau. Frau Saar, wovon leiten Sie Ihren Titel Expertin, Verkehrsexpertin ab? Ist die erste Frage von Herrn Kniebel, für die ich ihm sehr danke.
Ja, der Titel Verkehrsexpertin steht nicht auf meiner Visitenkarte. Da steht drauf, ich leite den Bereich Verkehr und Luftreinhaltung bei einem Umweltverband, bei dem ich seit 2006 arbeite und mich seit vielen Jahren eben mit unterschiedlichen Themen befasse, die im Zusammenhang stehen mit Umweltpolitik und Verkehrspolitik. Die Deutsche Umwelthilfe ist seit vielen Jahren sehr intensiv dabei, sich mit dem Thema Luftreinhaltung und Verkehr auch auseinanderzusetzen, haben dazu viele Gespräche geführt. Wir haben externe Experten, die ganz in ihrem Sinne, vielleicht Herr Kniebel, sozusagen aus dem Bereich Automobilwirtschaft, Verkehrstechnologie sozusagen kommen. Meine Aufgabe ist es, zwischen der Expertise, die von der technischen Seite herkommt und dem, was sozusagen an Umsetzung in den politischen Prozess zu tun ist, unter der Überschrift sozusagen Umweltschutz umzusetzen oder
das zu sind befördern. Also Fachleute, auf deren Fakten, auf deren Empfehlungen Sie sich stützen.
Genau, auf deren Empfehlungen, auf deren Kenntnisse aus unterschiedlichen Richtungen. Das betrifft zum einen natürlich sozusagen alles, was mit der Fahrzeugentwicklung und der Entwicklung der Abgasreinigung zu tun hat. Und auf der anderen Seite natürlich mit der Expertise derjenigen, die für die gesundheitlichen Auswirkungen unter anderem von Luftschadstoffen zuständig sind.
Nun erweckt die Deutsche Umwelthilfe bei Herrn Kniebel den Eindruck, ein Abmahnverein zu sein?
Ja, da sind jetzt sehr viele Sachen zusammengekommen in der Frage. Lassen Sie mich nochmal sagen, die Auskünfte von Herrn Professor Köhler, dem Lungenfacharzt, die sind ja in den letzten Tagen umfassend sozusagen zurückgewiesen worden von den Fachleuten, die sich eben im Bereich der Umweltmedizin auseinandersetzen. Es ist auch klar, dass ein Aufruf gemeinsam mit Vertretern der Automobilindustrie gestartet wurde. Die Grenzwerte, über die wir streiten, die Luftqualitätsgrenzwerte, die werden selbstverständlich fortlaufend überprüft. Es erscheinen ja fortlaufend neue Studien. Die Weltgesundheitsorganisation ist derzeit dabei, ihre Empfehlungen zu überprüfen. Wir rechnen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres mit einer neuen Entscheidung.
Abmahnverein?
Ja. Genau, zum Thema Streitwert. Natürlich, das Gericht legt die Streitwerte fest. Danach leitet sich das Honorar des Anwaltes ab, nach der Gebührenordnung. Wir haben eine weitere Abteilung. Wir machen ja viele Sachen außer diesem Thema. Ein Aspekt dabei betrifft die ökologische Marktüberwachung. Und da geht es darum, wir haben in vielen Bereichen, sei es jetzt in der Pkw-Kennzeichnung, das ist ja immer sozusagen das Haupt Thema in diesem Zusammenhang, aber auch was weiße Ware, was den Energieausweise von Immobilien angeht etc. Gibt es Vorschriften zur Kennzeichnung des Energieverbrauches, aber auch zum Beispiel zum maximalen Gehalt von Schadstoffen in Produkten wie Quecksilber bei Energiesparlampen oder eben auch maximale Emissionen zum Beispiel von handgeführten Geräten, die Sie im Garten verwenden. Wir sind dabei, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überprüfen. Das ist natürlich Sache der Länderbehörden, der Marktüberwachungsbehörden der Länder. Das funktioniert aber nicht, das wird nicht umgesetzt. Auch das legen wir Jahr für Jahr vor, weil wir die Marktüberwachungsbehörden jedes Jahr abfragen.
Aber Frau Saar, das sagt uns noch nichts über den Streitwert, auf den Herr Kniebel eingehen wollte.
Das sind aber unterschiedliche Sachen. Also der Streitwert des Gerichtsverfahrens bemisst die Höhe des Honorars und die Gerichtsgebühren. Das liegt auf der Ebene des Verwaltungsgerichtes in der Regel bei 10.000 Euro. Wenn die Instanzen weiter hochgehen, steigt dieser. Aber der Bereich ökologische Marktüberwachung hat nichts, also weder finanziell noch inhaltlich sozusagen, mit unseren Verfahren für saubere Luft in den Städten zu tun. Da gibt es überhaupt keinerlei Zusammenhang.
Herr Kniebel.
Nee, zufrieden bin ich nicht. Also diese Streitwertfestlegung ist eine ganz einfache Sache. Der Anwalt sagt im Prinzip am Ende einer Verhandlung, Herr Richter, legen Sie bitte den Streitwert fest und dann läuft das. Ganz einfach. Und der wird im Prinzip aufgrund dieser laufenden Maßnahmen, da laufen ja, die Dame sagte, 35 Prozesse. Ich weiß jetzt nicht, ob da jedes Mal 10.000 oder ob da jedes Mal 50.000 wird, aber wir liegen doch in einem Bereich, der ist für eine Anwaltskanzlei schon sehr interessant. Einmal das. Und letztendlich, also das mit Ihrem Expertentum, wenn Sie im Prinzip die Arbeit von Behörden in Frage stellen. Ich habe hier sowas in Hamburg erlebt mit den Wasserwerken. Wenn Sie sehen, was dort für Fachleute, und das sind dann wirklich Chemiker, die Kontrolle über das Wasser haben, wie dort dann angegriffen wird von der Wirtschaft, die ihr Mineralwasser, das sonst woher kommt, verkauft. Letztendlich dann also auch solche Institute einsteigen, wie Sie eins sind. Sie sind doch im Prinzip eine privat organisierte Gruppe.
Also Herr Kniebel, Sie bezweifeln, dass die Fachleute bei der Deutschen Umwelthilfe oder die Deutsche Umwelthilfe beraten, wirklich Fachleute sind. Herr Haberland?
Ja. Gerne.
Kennen Sie Experten, kennen Sie die Fachleute, die Deutsche Umwelthilfe beraten?
Naja, man kommt ja nicht drum herum. Ja? Wenn man die letzte Zeit ein bisschen medial unterwegs war, dann hört man den ganzen Tag nur noch Umwelthilfe, den Autofahrern stellt es die Nackenhaare auf, ja, was da die nächste Zeit auf sie zukommen soll. Und es wird ja alles angezweifelt, so ungefähr, was wir in den letzten 60, 70 Jahren in Deutschland erreicht haben. Wir Autofahrer werden kriminalisiert, werden in eine, pauschal in eine fast, wie soll ich sagen, kriminelle Ecke gesteckt, wenn sie mit dem Auto, es soll ja alles unterbunden werden, ja. Die ganzen Innenstädte sollen autofrei werden, Diesel sollen in Zukunft gar nicht mehr fahren. Wir haben 15 Millionen Dieselbesitzer in Deutschland.
Aber Herr Haberland, wer hat Autofahrern kriminelle Energien unterstellt?
Naja, wenn ihnen alles weggenommen wird, weil es heißt, das Auto ist einfach etwas Schlechtes und wir haben ein Verkehrsmittel, das ist das Verkehrsmittel Nummer 1, das ist das Auto und wird es auch die nächsten 50 Jahre bleiben, da kann die Deutsche Umwelthilfe machen, was sie will. Aber den Autofahrern dann wirklich millionenfach die Autos weggenommen werden oder sie zumindest enteignet werden oder die Wertverluste so hoch sind, dass die ihre Autos verkaufen. Die fahren im Übrigen jetzt in Rumänien und in Bulgarien und in Kroatien dann in Zukunft alle rum. Diese Märkte freuen sich alle auf die deutschen Dieselfahrzeuge. Dann ist das schon eine ganz ungute Situation. Das Thema Tempolimit kommt jetzt da noch on top. Auch hier dieses Bewährte einfach eben vernichten und das ist eine nicht gute Entwicklung. Und Gott sei Dank gibt es die letzten Tage da ganz viel Bewegung. Kanzler Schröder, ihr habt vorher schon gesagt, war nur der Erste, der jetzt was gesagt hat oder einer der Ersten. Aber in Köln hieß es gestern, es wird keine Fahrverbote geben. In München hat der Oberbürgermeister schon angedeutet, wir werden die Leute nicht enteignen, es wird keine Fahrverbote geben. Wir gehen trotzdem heute auf die Straße hier in München und werden gegen Fahrverbote demonstrieren und hier ein klares Signal setzen.
Und wir setzen heute ein klares Signal bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir das Tempolimit zum Thema gemacht haben. Umweltschutz oder Schikane? Rufen Sie uns an, so wie Peter Kniebel. Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Kniebel. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. und Dorothee Saar, Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe, sind unsere Gäste im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Das Thema heute Tempolimit und am Telefon wartet Jandrik Funk aus Grumberg bei Trier. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Gisela Steinhauer.
Hallo Jandrik Funk. Sind Sie für oder sind Sie gegen ein Tempolimit? Oder welche Frage haben Sie an unsere Fachleute?
Genau, ich habe eine Frage, weil ich fahre ja meistens mit der Auto, also auf der Autobahn. Ne? Was mich jedes Mal wundert, ist, warum gibt es keine Verkehrslimiten auf der Autobahn? Warum darf man 300 km/h oder so fahren?
Sie meinen, wer hat das entschieden?
Wenn man möchte.
Mhm. Also Ihre Frage ist, wer hat das eigentlich entschieden, dass man auf Autobahnen bei uns so schnell fahren darf?
Ja, warum?
Herr Haberland.
Ist tatsächlich eine gute Frage. Das Tempolimit wurde aufgehoben, das war in den 50er Jahren schon. Die Straßenverkehrsordnung wurde dementsprechend ausgelegt. Ist alles übrigens bundeshoheitlich bei uns geregelt. Das regelt die Straßenverkehrsordnung und die sagt eben, wir haben kein Tempolimit auf den Autobahnen in der Regel, es sei denn, die Verhältnisse lassen es zu, es sei denn, es ist sehr kurvenreich oder, was ja noch viel mehr Sinn macht, finden wir, wenn man sowas machen soll, dann muss man es den Verhältnissen einfach anpassen. Es macht ja keinen Sinn, bei Nebel zu schnell zu fahren. Im Gegenteil, runter vom Gas. Es macht keinen Sinn, wenn es glatt ist oder sehr stark regnet, runter vom Gas. Also das Ganze flexibel zu handhaben, da werden wir auch hinkommen in Zukunft. Das wird die Technik auch zeigen. Die meisten oder viele neuen Fahrzeuge haben ja schon Schildererkennung, Erkennung der Verhältnisse, haben Overheads, Displays, die es einem deutlich leichter machen, sich dann eben entsprechend zu orientieren. Und ich glaube, das ist die wesentlich bessere Variante. Und da werden wir auch deutlich weniger Unfälle dann haben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch. Wir haben, das muss ich dazu sagen auch noch, wir sind ja in Deutschland schon sehr, sehr sicher auf den Straßen unterwegs. Wir haben mal 3.000 Unfalltote, gute im Jahr noch. In Deutschland immer noch 3.000 zu viel. Mhm. Aber das ist schon ein enormer Schritt, wenn man bedenkt, dass wir allein in Westdeutschland Anfang der 70er Jahre noch über 20.000 hatten. Da war der Osten noch gar nicht mitgerechnet. Das ist schon eine irre Zahl, eine irre Entwicklung. Und die haben wir natürlich auch der verbesserten Autoindustrie zu verdanken und den tollen Entwicklungen, beispielsweise angefangen in den 70er Jahren durch einen Gurt, durch Nackenstützen beispielsweise, aber natürlich jetzt durch ABS oder ESP. Das sind ja alles tolle Entwicklungen, die die Fahrzeuge nehmen und die verbesserte Infrastruktur. Natürlich waren in den 70er Jahren die Autobahnen auch noch nicht so gut wie jetzt. Und dementsprechend, es hat sich da ganz viel getan und deswegen sollte man hier flexibel handhaben und nicht ideologisch mit einem generellen, das wäre Ideologie und genau das wollen wir nicht und das wollen die Autofahrer auch nicht.
Herr Funk, ich höre, dass Sie dazwischen gehen möchten.
Ja, ich habe noch eine zweite Frage. Mhm. In Niedersachsen habe ich ja mitbekommen, dass man ab 16 Auto fahren darf. Und warum darf man es in den anderen Bundesländern noch nicht? Also so mit Begleitung.
Fragen Sie da aus eigenem Interesse? Also ja, sind Sie gerade 16, oder?
Ja, ich habe das so mitbekommen. Was war das? In den Nachrichten. Ja.
Und sind Sie 16, weil Sie vorhin sagten, dass Sie...
Ich bin schon 17.
Ah ja.
Mhm. Aber hier zum Beispiel in Rheinland-Pfalz darf man ja noch nicht mit 16 Auto fahren.
Mhm. Herr Haberland.
Begleitet. Ja, dieses begleitete Fahren, das eingeführt wurde in den letzten Jahren, ich glaube, es war ab 17. Ich bin mir nicht sicher, ob Niedersachsen jetzt 16 gemacht hat. In den USA kann man ja auch ab 16 beispielsweise schon Auto fahren. Wenn sich da jemand fahrtauglich fühlt, ich hätte da nichts dagegen, wenn er die Führerscheinprüfung macht und entsprechend begleitet, dann eben herangeführt wird an das Autofahren, finden wir durchaus vernünftig. Denn auch da, die Unfälle bei den 18- bis 25-Jährigen sind höher als bei beispielsweise 40-, 50-Jährigen. Warum? Naja, da fehlt natürlich einfach die Erfahrung. Man hat, je mehr Erfahrung man hat im Straßenverkehr, desto besser auch. Man kann Situationen besser einschätzen. Finden wir theoretisch gut. Da, glaube ich, müsste aber der Bundesverkehrsminister aktiv werden. Das ist keine reine Ländersache.
Zum Thema Erfahrung, erstmal ganz herzlichen Dank, Jandrik Funk. Zum Thema Erfahrung schreibt uns Thomas Schimming aus Bremen, so sehr ich gegen den Irrsinn mit den Dieselfahrverboten in Städten bin, so sehr bin ich für ein Tempolimit zwischen 120 und 140 auf Autobahnen. Ich bin als Servicetechniker viel auf Autobahnen unterwegs und empfinde dies als täglichen Krieg. Selbstfahrer von Kleintransportern wie ich, die maximal 160 fahren können, rasen, fahren dicht auf, drängeln und geraten immer wieder in glimpfliche Situationen. Das hat natürlich auch mit dem extremen Zeitdruck von heute zu tun. Und jetzt kommt sein Argument, wenn man mal ehrlich ist, dann beherrscht niemand sein Fahrzeug jenseits der 180 mehr zu 100% und kann bei Gefahren noch vernünftig eingreifen, wenn Fahrzeuge in dieser Klasse nicht die üblichen kleinen Helferlein hätten. Deshalb denkt Thomas Schimming natürlich auch, Herr Haberland, noch so viel Erfahrung kann ich davor schützen, einen Unfall zu haben. Wenn man mit 180 über die Autobahn brettert, wer hat sein Fahrzeug da wirklich noch im Griff?
Naja, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Autobahn beträgt ja auch nicht 180, sondern in der Regel wird ja deutlich weniger und langsamer gefahren. Und sagen wir
nee, mal, aber Sie sind ja dafür, dass man 180 fahren kann. Dann muss es ja irgendeinen Sinn machen.
Natürlich, wenn es die Verkehrssituation erlaubt, im Sommer an einem Sonntag, wo kein Lkw-Verkehr vorhanden ist, wenn Sie eine dreispurige Autobahn haben, Sie fahren einen 7er BMW, einen A8 oder von mir aus eine S-Klasse, dann können Sie 180 locker fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Die Autos sind heute auch so ausgelegt, dass sie so fahren können. Wie gesagt, ich hatte es vorher
erwähnt. Die Autos
erwähnt.
Ja, aber vielleicht nicht die Fahrer.
Ja, aber wollen Sie jeden einzelnen Fahrer jedes Jahr auch zu einer Prüfung schicken? Das ist ja, also wir müssen nicht alles tot regulieren in diesem Land. Das möchte die Umwelthilfe ganz gerne, dass wir alles komplett regulieren. alle Städte genau ihnen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Jeden Autofahrer genau vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat. Nein, wir haben mündige Bürger in diesem Land und denen kann man schon die ein oder andere Entscheidung selber zutrauen.
Wir fragen mal Horst Mattes, den mündigen Bürger aus Berlin, was er davon hält. Schönen guten Morgen, Herr Mattes.
Ja, guten Morgen. Zu der Geschwindigkeit komme ich gleich. Ich wollte nur noch erst was zu dem Experten sagen. Ich halte mich natürlich für einen Experten, da ich auf der Autobahn oder sowieso Auto fahre. Außerdem, ich bin zwar jetzt Rentner, war ich mal Physiker und hatte, bevor ich studiert habe, auch noch einen Schlosserberuf erlernt. Das heißt, ich habe also aus meiner Sicht die grundlegenden Voraussetzungen, Experte zu sein. Und jetzt kommen wir zu Ihrem Thema. 130 halte ich für sinnvoll als Begrenzung. Ganz einfach deshalb. Vor etwa 30 Jahren wog ein Golf oder ähnliches Fahrzeug etwa 700 bis 800 Kilo. Damals konnten die nicht sehr viel schneller fahren als die 130 im Schnitt. Die konnten natürlich kurzzeitig mal höher, aber es wird eine gewisse Masse beschleunigt, abgebremst, wieder beschleunigt. Das kostet Energie. Und die Energie vergeuden wir, wenn wir Boliden von 1,5 bis 2,5 Tonnen über die Straßen schicken, die eigentlich nicht nötig sind. Also die Tonnen meine ich jetzt. Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung ist, besteht kein Grund mehr zur Sicherheit der Fahrer oder Beifahrer, die Masse so zu erhöhen. Man könnte also wieder leichtere Autos haben, bei gleicher Sicherheit wie bei Autos, die auf 300 ausgelegt sind. Mhm. Und das würde nicht nur Kraftstoff sparen, sondern auch Material und insgesamt Ressourcen. Und zu Grenzwerten allgemein. Grenzwerte habe ich selber ja in meinem Berufsleben hinreichend auch bestimmt. Die legt man relativ frei fest. Man hat einen gewissen Spielraum und dann legt man das fest. Und wenn jetzt die Politik wissenschaftliche Ergebnisse benutzt, das ist eigentlich eine Gemeinheit. Denn die kennt nicht die Voraussetzungen, unter denen die Grenzwerte getroffen wurden. Ich kann Ihnen jeden Grenzwert wieder kaputt machen.
Ich finde das unheimlich interessant, Herr Mattes, dass Sie das erwähnen, weil auch viele unserer Hörerinnen und Hörer sich fragen, wer setzt eigentlich die Grenzwerte fest? Also sind das Wissenschaftler, sind das Ärzte, sind das Physiker, so wie Sie? Sind das Schlosser, so wie Sie? Wer ist in so einem Team drin, was Grenzwerte festsetzt?
Nee, ich wollte nur noch eins sagen.
Nee, sagen Sie mal ganz kurz erst die Antwort auf diese Frage, wer setzt Grenzwerte fest? Das ist ja total interessant. Herr Mattes.
Ich weiß es nicht, aber so. Wenn die Politik Grenzwerte benutzt, legt die fest. Wir bekommen einen Rat von Experten. Die Experten verraten den Politikern aber nicht, warum sie einen Grenzwert auf einen bestimmten Wert gelegt haben. Also mal vernünftig gesehen, sie haben um ein Maximum rum immer eine meistens Gauss-Verteilung. Und da ist im Bereich bis 70% Plus und Minus von dem Maximum ein Bereich. Und da wählen Sie sich jetzt etwas aus. Sie können das immer gut begründen. Aber jeder andere kann Ihnen das auch immer gut totmachen. Und die Politik benutzt jetzt nach den Ratschlägen, die sie bekommen haben, einen Grenzwert. Mhm. Der ist hinreichend vernünftig. Ja. Das will ich mal voraussetzen. Hinreichend vernünftig, aber er ist nicht absolut. Und jetzt gilt, was das alte Rom schon hatte, ein Gesetz gilt im Wortlaut. Wenn das festgelegt ist, bis es nicht eindeutig widerlegt ist, gilt dieser Wert. Oder wir sind rechtlos. Mhm. So einfach ist das.
Frau Saar.
Ja, vielen Dank. Vielleicht den zweiten Punkt zuerst. Wer legt diese Grenzwerte fest? Also jetzt mit Blick auf die Luftqualitätsgrenzwerte, der Jahresmittelwert Stickstoffdioxid ist festgelegt worden auf europäischer Ebene. Bereits vor 20 Jahren hat man sich darauf geeinigt und das läuft vereinfacht gesagt vielleicht so, dass ich auf der einen Seite die medizinischen Experten habe, die sogenannten Epidemiologen, die also gucken, wie ist die Gesundheitsentwicklung der Bevölkerung mit besonderem Augenmerk auf besonders empfindliche Gruppen. Das sind Kinder, das sind schwangere Frauen und das ungeborene Kind, aber auch ältere Menschen und vor allem natürlich Menschen mit einer Vorbelastung, sei es jetzt Asthma, andere Atemwegserkrankungen oder Ähnliches.
20 Jahre dann, alt dieser Wert, ja, über 20 Jahre.
Genau, der ist vor 20 Jahren festgelegt worden. Der ist im Jahr 2005 nochmal erneut bestätigt worden mit der Revision dieser Richtlinie. 2013 gab es eine große zusammenfassende Darstellung unterschiedlicher Studien. Und wie gesagt, seitdem gibt es fortlaufend weitere Studien, die also regelmäßig veröffentlicht werden. Im Ende letzten Jahres gab es eine große Konferenz der Weltgesundheitsorganisation, wo das auch nochmal umfassend Thema war. Mhm. Und wie gesagt, die WHO überarbeitet jetzt ihre Empfehlungen. Mhm. Empfehlung heißt sozusagen Empfehlung Richtung Politik. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jedes Mal, bevor auf europäischer Ebene oder auch auf nationaler Ebene ein Gesetz gemacht wird, auf der einen Seite die Expertenmeinung, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Überlegung, in welchem Zeitraum können wir uns diesem Grenzwert annähern oder können wir sicherstellen, dass wir ihn einhalten? Welche Technologien stehen uns dafür zur Verfügung? Mhm. Was kostet das? Und aus diesen Informationen wird dann einfach im politischen Prozess in der Abstimmung abgewogen und dann am Ende des Tages einigt man sich darauf und hat eben diesen Grenzwert festgelegt. Und wie gesagt, der ist seit 2010 ist der einzuhalten. Das heißt, wir hatten also, wenn wir uns schon vor 20 Jahren darauf geeinigt hatten, einigermaßen zeitlichen Vorlauf, uns darauf vorzubereiten. Jetzt haben wir das Jahr 2019 und in vielen Städten wird dann nach wie vor überschritten.
Und Sie sagen, es ist nichts passiert und deshalb müssen wir jetzt handeln. Als
es ist nicht nichts passiert, nein. Aber es ist einfach nicht genug passiert. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt handeln. Das hat auch nichts mit Todregulieren zu tun. Oder mit
die Autofahrer enteignen, genau. Das ist
wie bitte? Herr Haberland, ich lasse Sie ausreden, Sie lassen mich ausreden. Wenn wir jetzt Fahrbeschränkungen haben in Städten, dann ist das die Folge von eben diesem jahrelangen politischen Nichthandeln. Mhm. Die Verantwortlichen wussten bereits Jahre vor dem sogenannten VW-Skandal, der ja in den USA tatsächlich dann mal an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass wir ein Problem haben, dass Fahrzeuge in der Realität auf der Straße deutlich mehr Schadstoffausstoß haben, als der Gesetzgeber vorgesehen hat. Wir haben ja eigentlich ganz gute Abgasgesetzwerte, die haben sich auch in den letzten Jahren ja immer weiter verschärft. Das Problem ist einfach, dass wir nicht sicherstellen können, dass die Grenzwerte auch eingehalten werden. Mhm. Und das liegt daran, dass Automobilhersteller, auch die deutschen Automobilhersteller, in großem Maßstab diese illegalen Abschalteinrichtungen verwendet haben, die dafür sorgen, dass insbesondere in der kalten Jahreszeit, also jetzt, die Abgasreinigung nicht ausreichend funktioniert.
Sagt Dorothee Saar, Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe, heute zu Gast gemeinsam mit Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V., weil wir heute über das Tempolimit reden. Dankeschön, Horst Mattes, für Ihren Beitrag aus Berlin. Deutschlandfunk Kultur zum Thema Tempolimit mit Dorothee Saar, Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe, und Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. Barbara Jäger, Herr Haberland, wüsste gerne etwas zu einer Zahl, die Sie ganz am Anfang unseres Gespräches genannt haben. Ja. Da ging es darum, wie viel Prozent der Deutschen für und wie viele gegen ein Tempolimit sind. Ich habe gesagt, laut Deutschland-Trend sind 51 der Befragten dafür, 47 dagegen. Und Sie sagten, laut Ihrer Studie seien 80% für ein Tempolimit. Und Frau
gegen
Jäger,
ein Tempolimit.
Gegen ein Tempolimit, Entschuldigung. Gegen ein Tempolimit. Und Frau Jäger wüsste gerne, wie Sie zu dieser Zahl kommen und hat den Eindruck, Sie seien kein unabhängiger Sachverständiger. Wenn Sie das bitte aufklären können.
Ja, ich kläre das gerne auf. Wir sind ein Automobilclub und natürlich bin ich kein unabhängiger Sachverständiger, sondern wir stehen hier im Dienste und im Interesse der deutschen Autofahrer. Wir haben ungefähr 50 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, PKWs in Deutschland. Wir haben geschätzte gute 60 Millionen Fahrer oder Führerscheinbesitzer in Deutschland. Und natürlich stehen wir da ganz klar pro Automobil. Das müssen wir auch als Automobilclub. Und das ist auch meine volle Überzeugung, Das Auto ist das Verkehrsmittel Nummer 1. Der Diesel ist übrigens dieses letztes Jahr 125 Jahre alt geworden. Eigentlich hätte man ihn feiern müssen. Und das bleibt natürlich auch dabei. Und wir haben die Autobahn als erstklassigen Verkehrsträger in ganz Europa. Müssten wir eigentlich auch feiern. Die Feierlaune ist uns ein bisschen vermiest worden die letzten Monate. Das ist tatsächlich so. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Mehrheit der Deutschen ganz klar gegen ein Tempolimit ist. Bedeutet nicht, dass die Mehrheit der Deutschen auf der Autobahn blind rasen möchte. Nein, das ist so. Aber die Entscheidung, wir sind mündige Bürger, soll bitte der Bürger und der Autofahrer am Schluss treffen müssen und können. Wir müssen nicht alles bis ins letzte Detail regulieren. Und wenn es der Verkehr erlaubt, darf man auch mal schneller fahren.
Regina Möller aus Rostock fragt, welche Qualifikation besitzt Herr Haberland? Inwiefern ist er ein Experte?
Ach, ich würde sagen, wir haben in Deutschland bei 50 Millionen Autofahrern 50 Millionen Experten, die da gerne alle mitreden und auch eine eigene Meinung haben. Unabhängig davon beschäftige ich mich mit dem Thema Mobilität schon vor meiner Unizeit und habe mich da auch während meines Studiums in München immer wieder kräftig da hineingekniet.
Was haben Sie studiert?
BWL. Ich habe BWL studiert und habe dann auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben, meine Promotion drüber geschrieben. Also das ist schon, dieses Thema verfolgt mich schon ganz lange. Ich bin da auch gerne dabei, auch mit viel Leidenschaft dabei. Es gefällt mir auch. Mobilität ist einfach ein extremes Grundrecht. Wir haben eine Bewegungsfreiheit, die soll uns bitte auch niemand nehmen. Und diese Bewegungsfreiheit wird im Moment ein wenig eingeschränkt. Wir werden enteignet. Das sind alles übrigens Grundrechte. Wolfgang Clement hat vor ein paar Tagen gesagt, es kann ja nicht sein, dass wenn es Fahrverbote in den Städten gibt, die so massiv in die Grundrechte der Bürger eingreifen, dass hier keine Parlamente zustimmen müssen. Das sei eindeutig ein parlamentarischer Vorgang, der hergreifen muss. Diese Idee hatten wir noch gar nicht, aber die ist eine sehr gute Idee.
Herr Haberland, Sie haben jetzt schon so oft gesagt, wir werden enteignet. Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union ohne Tempolimit. Fühlen Sie sich nach Ihren Recherchen und nach Ihren Fakten, zum Beispiel die Autofahrer in Holland oder Belgien, enteignet?
Das kommt immer darauf an, wie viele Dieselfahrzeuge hier unterwegs sind. Beispielsweise die viele Länder haben deutlich niedrigere Dieselquoten als Deutschland. Österreich hat viel eine höhere. Bis zu 80% der Fahrzeuge sind auf Dieselfahrzeuge, die in Österreich zugelassen wurden. In Deutschland sind wir ungefähr bei einem Drittel der Dieselfahrzeuge. Und uns wurde die ganzen Jahre, Jahrzehnte gesagt, macht auf jeden Fall weiter. Wenn ihr mehr als Pi mal Daumen 10.000, 12.000 Kilometer im Jahr fahrt, kauft euch einen Diesel. Der ist klimafreundlich, der ist sparsam, der rettet Leben, der ist sicher. Uns wurde immer und immer wieder von der Politik und den Unternehmen auch gesagt, fahrt Diesel. Und viele Deutsche haben es getan. Und jetzt auf einmal heißt es, ja, die Tipps haben wir euch zwar gegeben in den letzten Jahren, aber jetzt sieht es doch nicht mehr so gut aus, weil die Städte so verklagt werden und es unter Umständen bald Fahrverbote gibt.
So kann man doch nicht umgehen mit denen. Frau Saar, können Sie verstehen, dass viele Menschen sich über die deutsche Umwelthilfe aufregen, nachdem sie diese Dieselfahrverbote erwirkt haben in einigen Städten, weil sie sich halt einen Diesel gekauft haben, weil sie sagen, so, jetzt wird uns das hier vermiest?
Wir bekommen tatsächlich sehr viel positiven Zuspruch, weil es eben auch viele Menschen gibt, die sagen, endlich kümmert sich mal jemand darum. Endlich gibt es mal eine Organisation, die einfordert, wenn es auch sein muss vor Gericht, dass geltendes Recht tatsächlich auch umgesetzt wird und die sich in der Tat sehr darüber ärgern, dass sie mit ihrem Problem, wenn sie denn ein Dieselfahrzeug haben, von der Politik allein gelassen werden. Das, was die Politik als Antwort auf den Dieselskandal, auf die Herausforderung Diesel bringt, ist neben der nach wie vor ja vorherrschenden Subventionierung dieses Kraftstoffes eine Maßnahme wie das sogenannte Software-Update, das im Endeffekt keinerlei Verbesserung bringt. Das haben nicht nur unsere Messungen, das haben auch andere Messungen sozusagen ja mehrfach widerlegt. Und das, was helfen würde, die Technik ist ja da. Auch die Deutsche Umwelthilfe hat ja wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass natürlich Diesel und Verbrenner noch eine Weile uns begleiten werden, aber dass es wichtig und entscheidend ist, dass diese Fahrzeuge so sauber sind, nicht nur wie der Gesetzgeber es verlangt, sondern wie es ja auch technisch möglich ist. Es ist ja keine Frage, dass ob wir das können, sondern ob wir das wollen und bekommen. Und deswegen unsere Forderung, wir müssen diese Fahrzeuge nachrüsten, damit Menschen eben weiterhin auch mit diesen Fahrzeugen in den Städten mobil bleiben können. Dafür muss der Staat endlich Sorge tragen. Und solange das nicht geschieht, sind die Fahrzeughalter, natürlich die Betroffenen, zu Recht enttäuscht von der Politik.
und von der deutschen Umwelthilfe, wie ich hier
die deutsche
sage,
Umwelthilfe, die deutsche Umwelthilfe zieht natürlich jetzt den Ärger auf sich. Herr Haberland, lassen Sie mich doch bitte aussprechen. Na,
Sie waren doch fertig jetzt schon. Das war doch der Punkt, die
ich habe das nicht, wir haben das
Politik
nicht eingebrockt.
Erweitert.
Wir haben das nicht eingebrockt, wie Sie das nennen. Wir enteignen auch niemanden, sondern wir nach jahrelangen politischen Arbeiten in diesem Feld nutzen auch juristische Mittel, um geltendes Recht durchzusetzen, zum Schutz der Gesundheit der Bürger.
Und darüber werden wir gleich nach den Nachrichten um 10 weiter diskutieren bei Deutschlandfunk Kultur, denn Dorothee Saar und Michael Haberland sind bis 11 Uhr unsere Gäste. 0800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de für Ihre Beiträge zum Thema Tempolimit, Umweltschutz oder Schikane. Und dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Auf der einen Seite die deutsche Umwelthilfe, die für bessere Luft in den Städten kämpft und Dieselfahrverbote erwirkt. Auf der anderen Seite Bundesverkehrsminister Scheuer, der deutschen Umwelthilfe vorwirft, die deutsche Autoindustrie kaputt machen zu wollen. Und mittendrin wir als Landbewohner, die aufs Auto angewiesen sind, oder als Autofahrer, die immer mobil sein und vielleicht auch mal gerne schnell fahren möchten. Aber auch wir, die kein Auto haben oder sich eins teilen und die miese Klimabilanz im Verkehr verbessern wollen. Es gibt gute Gründe für oder gegen ein Tempolimit zu sein. Aber wir tauschen heute mit Ihnen mal nicht nur die Argumente aus, sondern wir wollen uns auch überlegen, wie eine gescheite Verkehrswende aussehen kann. Rufen Sie uns an und diskutieren Sie mit unseren Gästen. Dorothee Saar, Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe, und Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. Klaus Rödiger hat sich fürs Telefon entschieden. Schönen guten Morgen, Herr Rödiger.
Schönen guten Morgen in die Runde an die Hazar und den Herrn Haberland.
Genau. Befürworter oder Gegner, Herr Rödiger?
Ich bin, möchte gerne auch auf Tatbahn schnell fahren können. Mhm. Also gegen ein Tempolimit. Ich denke, auch wenn so ein Tempolimit eingeführt wird, ist es dann, wenn die E-Mobilität sich durchgesetzt hat, auch schwer wieder zu kippen. Also wenn da erstmal so ein Gesetz besteht, dann ist der Grund CO2 oder NOx-Ausstoß dann an und für sich nicht mehr entscheidend, sondern dann besteht das Tempolimit und das wird nicht wieder dann zurückgenommen. Es ist ein Stück Beschneidung der Freiheit.
Was macht Ihnen Freude am schnellen Fahren?
Ja, man kommt erstmal schnell vorwärts, man spart Zeit, um von A nach B zu kommen. Und es ist auch, diese Geschwindigkeit, die man fahren kann, ist etwas, das Spaß macht.
Sie rufen an aus Thüringen. Also ich erlebe es, wenn ich durch Nordrhein-Westfalen fahre, so, dass man überhaupt nicht mehr schnell fahren kann, weil überall Staus sind. Also Sie haben gar nicht mehr die Möglichkeit, es sei denn, Sie fahren nachts. Ist es bei Ihnen anders?
Wir haben unsere Kinder in Wiesbaden bzw. in Landshut,
ja,
die wir auch häufig besuchen. Und um dahin zu kommen, häufig ist es auch die Notwendigkeit, da mal schnell hinzukommen, braucht man einfach weniger Zeit, wenn man schnell fahren kann. Mhm. Aus diesem Grund haben wir auch ein Dieselfahrzeug gekauft, mit dem Hintergedanken, dass man da auch weniger fossile Brennstoffe verbraucht. Und jetzt muss ich den Herrn Haberland recht geben, wird man sozusagen beschuldigt und auch kalt enteignet. Ich habe mich da auch mehrfach schon an unseren Bundestagsabgeordneten gewendet, um dieses Thema mit ihm zu diskutieren.
Mhm. Was müssen Sie denn jetzt machen mit Ihrem Diesel? Dürfen Sie weiterfahren oder müssen Sie nachrüsten? Oder müssen Sie ein ganz anderes Auto kaufen?
Ja, ich darf jetzt erstmal weiterfahren, wenn die Fahrverbote bestehen. Also es ist eine Euro 5 Norm, die er hat, die ja teilweise auch gesperrt sind. Also wo es Fahrverbote in den Städten gibt, die da Fahrverbote erlassen haben. Diese Fahrverbote sehe ich auch kritisch, weil die Fahrverbote bestehen dann teilweise nur für bestimmte Straßen, siehe Hamburg, dann der Verkehr wird in andere Straßen umgeleitet. Das ist also wenig sinnvoll. Es entsteht also nach wie vor CO2 und NOx in einer entsprechenden Menge. Und nur die, da wo die Messstellen sind, wird dann also ein geringerer Wert gemessen.
Diese Fahrverbote, Herr Rödiger, sind natürlich erlassen worden oder sollen erlassen werden, um die Klimaschutzziele einzuhalten und CO2 zu sparen. Was wäre die Alternative? Welche Ideen hätten Sie für eine Verkehrswende? Wir wollen ja alle, Sie, Ihre Kinder, wir wollen ja alle gescheite Luft atmen.
Richtig. Ich sehe da an für sich auch ein bisschen die Verantwortung bei der Automobilindustrie, einfach diese Wende zur E-Mobilität verschlafen. Mhm. Das hätte schon viel eher anfangen müssen. Ich muss dazu sagen, ich kenne diese Automobilindustrie auch von der Innenseite her. Ich bin selbstständig und arbeite für die, zum Beispiel auch für VW und kenne auch die Werke. Zum Beispiel auch das VW-Werk, das geht da von der Innenseite, weil wir da einiges an Automatisierungsanlagen machen.
Aber dann stellen Sie auch fest, dass die Fahrt aufnehmen. Also Sie sagen, die haben es verschlafen, aber jetzt geben sie Gas.
Man merkt schon, dass da zum Beispiel die Fertigungslinien für Sechszylindermotoren, dass da jetzt eine für sich nur noch sehr wenig läuft, dass auf der anderen Seite für die E-Mobilität eine Menge getan wird. Aber das hätte schon längst passieren müssen. Denn diese Elektrofahrzeuge sind längst noch nicht ausgereift. Da gibt es ja verschiedene, also man hat ja jetzt die Batterien mit Lithium-Ionen-Batterien, die da betrieben werden. Es gibt noch die Technologie, dass mit Wasserstoff und Brennstoffzelle gearbeitet wird. Diese Entwicklungen sind längst noch nicht da, wo sie hingehören. Und deswegen ist der Käufer erstmal unsicher und hat noch weniger E-Autos gekauft. Und wenn dann die Preise annehmbar sind und die Reichweiten annehmbar sind, dann wird sich das sehr viel besser entwickeln, die E-Mobilität.
Frau Saar, jetzt haben wir lange Klaus Rödiger zugehört. Ihre Antwort?
Ja, das war ja ein sehr, sehr umfassender Beitrag. Also vielleicht zum Thema Elektromobilität und Tempolimit. Wir würden davon ausgehen, dass ja Stichwort Reichweite die Fahrzeuge weiterkommen, insbesondere dann, wenn sie effizient gebaut sind, wenn sie unter anderem leicht sind. Auch das würde ja für ein Tempolimit sprechen, um eben das Unfallrisiko bei diesen leichteren Fahrzeugen, der Herr Mattesen hat oder Herr Mattis, glaube ich, hat es vorhin ja auch schon erwähnt, dass die Fahrzeuge, die wir mit Verbrennungsmotor auf der Straße sehen, in den letzten Jahren einfach immer sehr viel schwerer geworden sind, unter anderem auch, um eben diese hohen Geschwindigkeiten in Anführungszeichen abfangen zu können. Also ein Zuwachs an Elektromobilität wäre ein weiteres Argument für ein generelles Tempolimit. Vielleicht noch ein weiteres Argument aus unserer Sicht dafür ist, dass wir ja nach wie vor auch steigende Verkehrszahlen haben, also was das Verkehrsaufkommen angeht. Wenn wir die Geschwindigkeit regulieren allgemein auf den 70% der Autobahnen, die bislang ohne Tempolimit sind, dann können wir damit auch die Aufnahmekapazität der Straßen erhöhen. Damit werden wir natürlich nicht jeden Stau vermeiden, auch nicht jede Verzögerung durch Baustellen etc. Aber wir können doch zumindest die Anzahl der Staus verringern, die eben zum Teil auch dadurch entstehen, dass wir diese starken Unterschiede in den Geschwindigkeiten haben.
Herr Rödiger, vielen Dank für Ihren Anruf. Stichwort Staus, Herr Haberland. Stauvermeidung, Staureduzierung durch ein Tempolimit.
Stauvermeidung in erster Linie natürlich durch neue Techniken und Stauvermeidung durch Bau für Infrastruktur. Wir haben ja das Problem in den Städten, dass wir große Städte wie Berlin, Hamburg, München jedes Jahr um 1% langsamer werden. Und das hat nichts mit Verbrennungs- oder E-Motoren zu tun, sondern das hat einzig und allein damit zu tun, dass die Städte immer voller werden, dass die Fahrzeuge immer mehr werden in den Städten und die Städte ideologisch motiviert nicht mehr aufs Auto setzen oder setzen wollen, weil sie glauben, sie tun den Bürgern was Gutes, sie tun ihnen damit nichts Gutes und deswegen wird der Verkehr immer 1% langsamer. Also München bräuchte beispielsweise dringend einen geschlossenen Autobahnring, nämlich den Verkehr, der nicht rein muss in die Stadt, einfach drum herum leiten. Dann wäre der Stadt schon ganz, ganz viel gedient. Das wäre wirkliche Stauvermeidung, das wäre Umweltpolitik und Anwohnerpolitik in einem. Aber man tut sich eben so schwer, einfach irgendwie einen Tunnel oder eine Straße zu bauen. Wird sich auch wieder ändern, wenn die Städte einfach ersticken im Individualverkehr. Ein Punkt noch zu dem Thema Autos. Ja, die Autos werden alle schwerer. Warum ist denn das so? Weil es die Menschen möchten. Die freie Entscheidung. Sie kaufen diese Autos. Schauen Sie mal, die ganzen letzten Jahre wurde Politik betrieben, kleinere Autos bitte kaufen, wir entwickeln weiter, da steckte viel Forschung drin. Und was ist passiert 2017? Ich habe die Zulassungszahlen. Die SUVs haben einen Boom ohne Ende. Die Menschen tun genau das Gegenteil von dem. Das heißt, sie wollen ihre freie Entscheidung, sie wollen größere Fahrzeuge haben mit einem großen Chassis, sichere Fahrzeuge haben, wo sie die Familie unterbringen, wo das einfach funktioniert. Der Trend ist genau andersrum. Der Trend ist andersrum, wie es die Umwelthilfe und die Grünen den Menschen die ganze Zeit nur suggerieren. Die Menschen treffen andere Entscheidungen.
Herr Haberland, Bert Lauer aus Köln fühlt sich von Ihnen nicht vertreten, sondern sagt, Ihr Studiogast spricht nicht für alle Autofahrer. Sein Abstreiten jeglicher Fakten ist peinlich. Auch in den Städten muss etwas gegen den fahrenden und ruhenden Verkehr unternommen werden. Man sieht nur noch Blech, das vermindert die Lebensqualität. Das sagt er als Autofahrer. Wichtiger Punkt, der fahrende und der ruhende Verkehr in den Städten und das viele Blech drumherum?
Ja, es sind viele Autos unterwegs. Aber die Menschen suchen sich das aus. Sie treffen ihre Entscheidungen frei, wollen möglichst mobil sein. Nehmen wir mal eine Stadt wie München, da kenne ich mich sehr gut aus. Wir haben einen funktionierenden, tollen öffentlichen Nahverkehr. Der muss auch dringend weiter ausgebaut werden, auch modernisiert werden, neue Züge. Die Stadt explodiert ja geradezu. München hat bald 1,6 Millionen Einwohner. Und auf der anderen Seite aber der Automobilverkehr, der ungefähr dieselbe Personenkilometer oder Milliarden Personenkilometer ableistet wie der öffentliche Nahverkehr. Für den wird gar nichts gemacht, im Gegenteil, der wird reduziert. Wir sprechen hier von Fahrradautobahnen, die den Autofahrern weggenommen werden. Und ich habe in Schwabing 80.000 Kilometer Parksuchverkehr am Tag. Da wird ein Parkplatz gesucht.
Irre.
So, und das muss ich doch verhindern, indem ich einfach hier auch Infrastruktur schaffe, indem ich diesen Verkehr reduziere. Der kostet Sprit, der kostet Geld, der kostet Zeit, der kostet Energie. Das kann ich alles machen, wenn ich nicht getrieben bin durch grüne, spinöse Ideen die ganze Zeit und nichts mehr anderes tue.
Ein Tempolimit könnte zu einer entspannteren Zeit führen, schreibt uns Gregor Sommer aus Aslar. Und was er genau damit meint, das klären wir gleich hier bei Deutschlandfunk Kultur. Gregor Sommer aus Aslar hat eine Mail geschickt und schreibt, ein Aspekt, den ich zu der Diskussion hinzufügen möchte, ist das Thema entspannteres Autofahren bei geringerer Geschwindigkeit. Als Beispiel dazu nenne ich das positive Gefühl, das sich bei mir und bei meiner Familie einstellt, wenn wir auf dem Weg in den Hollandurlaub die Grenze überschreiten und dann in dem Verkehrsfluss bei 120 oder 130 km/h mitschwimmen. Mir fällt in Holland eine weniger aggressive Fahrweise deutlich auf. Ein Tempolimit könnte zu einer entspannteren Zeit nicht nur auf der Autobahn beitragen. Und in eine ähnliche Richtung geht, glaube ich, Petra Brandt aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Brandt.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie unterwegs sind in Ländern mit Tempolimit?
Ja, das ist ein Aufatmen. Ja, wenn ich also aus Deutschland rauskomme, nach Belgien oder in die Schweiz fahre, das ist also gerade in der Schweiz ist ein total entspanntes Gleiten. Und ich denke, dass gerade die Holländer, die also schnell fahren wollen oder besonders schnell fahren wollen, eben in Deutschland auf den Autobahnen gerade auffallen. Ne? Mhm. Also ich kann nur sagen, Tempolimit ist überfällig.
Herr Haberland.
Ja, dem stimme ich natürlich nicht zu, aber ich kann es verstehen, wenn man langsamer fahren möchte und wenn man auch entspannt fahren möchte. Selber viel in Holland unterwegs gewesen, auch schon viel in der Schweiz unterwegs gewesen. Und in der Schweiz ist übrigens 120 ja das Tempolimit. Und wenn Sie da deutlich zu schnell fahren, was immer wieder passiert, nicht bei mir generell, dann laufen Sie Gefahr, Ihr ganzes Auto zu verlieren. Oder unter Umständen sogar unter Umständen eingesperrt zu werden. Da gab es kürzlich einen Riesenskandal, als einige Fußballer des FC Basel, glaube ich, waren es, so schnell unterwegs waren, dass sie wären eingesperrt worden. Und dann konnten sie am Champions League-Spiel dann nicht teilnehmen. Also das ist vielleicht ein Schritt zu viel. Also es gibt klare Regeln. Wir haben ja in Deutschland an den gefährlichen Situationen oder Streckenabschnitten der Autobahn haben wir ja oftmals schon Tempolimit. Ich wäre hier für eine flexible Lösung. Wenn es der Verkehr erlaubt, dann soll die auch so geschalten werden. Das wird übrigens auch so kommen. Die Technik macht es ja möglich. Und ansonsten soll doch bitte jeder so schnell fahren, wie er sich das zutraut, auch zu fahren. Das Autofahren soll auch Spaß machen dürfen. Man kann ja auch mal mit 150 oder 160 fahren. Ich spreche ja gar nicht von Geschwindigkeiten über den 250 hinaus beispielsweise. Aber, zügig fahren dürfen. Naja, aber zügig fahren bedeutet für den einen oder anderen in einem großen Fahrzeug auch mal 150, 160 oder 180 fahren.
Ja, aber die anderen werden behindert
dadurch. Naja, ich bin der Meinung, man sollte mehr für Infrastruktur, richtige, gute sorgen in Deutschland. Wir werden weitere Autobahnen brauchen. Das ist ein sehr unpopuläres Thema auch mittlerweile, um einfach die Mobilität zu gewährleisten. Wir haben einen Hauptverkehrsträger Nummer 1 in Deutschland. Das sind nun mal die Autobahnen. Da klafft auch Theorie und Praxis oft weit auseinander. Beispielsweise mehr Verkehr auf die Schiene heißt, so mehr Güterverkehr. Sind
ja,
alle Deutschen.
Ja, die Politik hat ja das in den letzten Jahren genau das Gegenteil.
Ja, es ist auch nicht so ganz einfach. Bei den Güterkapazitäten beispielsweise geht nicht mehr Verkehr mehr auf die Schiene, weil auch bei den Schienen natürlich immer wilde Proteste dann bestehen und wer will schon eine neue Bahnstrecke vor der Haustür haben und so dauert in Deutschland alles wahnsinnig lange. Eine neue Autobahn hat auch einen Planungshorizont oft von 40 Jahren mittlerweile oder 50.
Ja, dann fangen Sie doch endlich mal an.
Das müssen Sie nicht mir sagen, das müssen Sie der Politik sagen. Die muss die Entscheidungen treffen. Ich bin der Meinung, dass wir endlich sofort bauen sollten. Der Autobahnring hat bald ein 100-jähriges Planungsjubiläum. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, 1936 gab es dazu die ersten Planungen und es wäre dringend nötig, den Verkehr drumherum zu leiten, nicht in die Stadt. Da wäre vielen geholfen.
Also, es bleibt festzuhalten in der Europäischen Union, also wir sind das einzige Land in der EU, was kein Tempolimit hat, in der Europäischen Union, Frau Sahr, scheint es sehr viel entspannter zuzugehen auf den Autobahnen, auf den Straßen. Was könnten wir uns von denen abgucken?
Ja, also ich kann die Aussage von Frau Brandt nur unterstreichen. Das ist auch mein Gefühl. Auch Mitarbeiterinnen der Deutschen Umwelthilfe fahren ja ab und zu Auto. Und auch ich erlebe das als entspanntes Fahren. Deutschland ist ja nicht nur innerhalb Europas das einzige Land ohne Tempolimit, sondern weltweit das einzige Industrieland, das auf dieses Instrument verzichtet. Trotzdem ist ja, sind auch Produkte deutscher Automobilhersteller ja beliebtes Produkt im Ausland auch. Also mit anderen Worten, ein hoher Anteil der deutschen Automobilproduktion geht ja in den Export und wird exportiert in Länder, in denen ich diese Autos nicht ausfahren kann. Also das alleine oder die potenziell hohe Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge, die kann es eigentlich nicht sein, die Beliebtheit dieser Fahrzeuge macht. Von daher verstehe ich auch nicht das Argument, das ja auch immer mal vorgebracht wird, dass sich diese Forderung gegen die deutschen Hersteller richtet. Vielleicht, was aber doch deutlich wird in unserer Diskussion hier heute Morgen, es geht nicht darum, ob wir eine Maßnahme befürworten oder ablehnen, sondern es ist erforderlich, dass wir mit Blick auf den Klimaschutz, mit Blick auf die Luftreinhaltung, aber eben auch die Lebensqualität in den Städten, der begrenzte Raum, den wir dort zur Verfügung haben, einfach ein ganzes Bündel von Maßnahmen erforderlich macht, zu denen aus unserer Sicht sicherlich das Tempolimit gehört. Da geht es auch nicht darum, irgendjemanden zu drangsalieren oder uns alle sozusagen überzuregulieren, sondern es geht einfach darum, dass wir eine sehr große Herausforderung vor uns haben, die sogenannte Verkehrswende, die sich ja auch aus einer Vielzahl von Maßnahmen zusammensetzen wird. Und wir deshalb gucken sollten, und da ist das Tempolimit eben ein ganz gutes Beispiel, welche Maßnahmen haben wir eigentlich, welche Instrumente stehen uns zur Verfügung, mit denen wir auch kurzfristig schon Effekte erzielen können.
Weil eben ein Fünftel der CO2-Emissionen aus dem Verkehr kommen.
Genau.
Und weil wir den reduzieren müssen.
Genau, und wir haben schon bis zum Jahr 2030 sehr ambitionierte Ziele, die ja für Deutschland im Klimaschutzplan festgelegt sind. Das ist ein Minus von 40% nur für den Verkehrssektor. Da ist natürlich nicht nur der Straßenverkehr damit gemeint, sondern auch andere Verkehrsträger. Aber das ist insofern eine besondere Herausforderung, denke ich, weil wir dafür nicht mehr viel Zeit haben und weil ansonsten die CO2-Emissionen in den letzten Jahren im Verkehrssektor ja eben nicht gesunken, sondern sogar leicht angestiegen sind.
Ich möchte mich erstmal bei Ihnen, Frau Brandt, bedanken und eine Mail von Martin Schweitzer mit in die Diskussion bringen. Er sagt, ich komme mit einem maximalen Tempo von 120 aus, das meine selbstverordnete Höchstgeschwindigkeit ist. Und er kommt mit einer Tankfüllung wesentlich weiter, er erzeugt pro Kilometer weniger Schadstoffe. Und letztendlich ist er auch nicht viel langsamer, weil er den ein oder anderen Tankstopp auslassen kann. Und Martin Schweitzer schreibt weiter, es wird weder die persönliche Freiheit eingeschränkt, noch wird die Automobilindustrie zusammenbrechen. Die meisten Fahrzeuge werden in Länder verkauft, die ein Tempolimit haben. Da wird für die Industrie nichts ändern, wenn das letzte Land ohne Tempolimit eines einführt. Herr Haberland, die persönliche Freiheit, die haben Sie auch mehrfach angesprochen heute. Ja. Herr Schweitzer sagt, die wird nicht eingeschränkt, wenn man ein Tempolimit bei uns einführt.
Naja, sobald jemand anderer jemanden einschränkt, ist es natürlich eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Sobald Herr Schweitzer sagt, er möchte nicht, dass sein Nachbar, der Herr Österreicher, beispielsweise schneller als 120 fährt, ist es eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Da gibt es doch überhaupt keinen Zweifel. Und es ist eine Umerziehung, die hier stattfinden soll. Das ist ja den Grünen immer ganz wichtig in dem Land. Sie wollen uns umerziehen. Sie wollen uns genau vorschreiben, wie wir zu tun, was wir zu tun, wie wir uns zu bewegen haben, was wir zu essen haben, wie wir zu fliegen haben, am besten gar nicht. Und diese Art von Umerziehung, da folgen wir einfach nicht. Freie Fahrt für niemanden ist die Prämisse quasi. Ja, also idealerweise. Und wie gesagt, jeder darf, Herr Schweitzer darf gerne 120 fahren. Ich bin da voll bei ihm. Wenn er sich damit wohlfühlt, wenn er das machen möchte, wenn er sich das selber auferlegt hat, ist seine persönliche eigene Entscheidung, das so zu machen. Und das soll er bitte auch tun. Und die Dame, die wir gerade eben hatten, darf das natürlich auch ganz gerne. Aber wenn sich einer bemüßigt fühlt und Lust drauf hat und wenn es sowohl sein Fahrzeug als auch sein eigenes Gefühl hergibt, von mir aus mal 150 zu fahren, dann soll er das bitte auch tun dürfen. Das regelt die Straßenverkehrsordnung so seit 1953 und die wollen wir bitte nicht ändern.
Sagt Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland. Gemeinsam ist er heute mit Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe unser Gast zum Thema Tempolimit. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Falls wir ein Tempolimit bekommen sollten, droht den Autofahrern Enteignungen und in der Industrie sind Millionen Arbeitsplätze gefährdet, sagt Michael Haberland vom Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. und Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe sagt, das Tempolimit erhöht die Sicherheit auf den Straßen, kostet den Verbraucher keinen Cent und verbessert die Luft. Beide sind zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir über das Tempolimit reden und Mike Dobzinski ruft uns an aus Dortmund. Schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie sind ganz offensichtlich unterwegs um Dortmund rum.
etwas außerhalb. Einen Moment. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit, mal das Fahrzeug auszustellen. Ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt.
Ja, sehr viel besser. Danke dafür.
Wunderbar. Ich hätte eine Frage. Und zwar würde ja das Tempolimit auch zum Klimaschutz beitragen. Meine Frage ist, inwieweit die Messstationen in den Städten differenzieren können, ob jetzt wirklich die Quelle Auto ausschlaggebend für diese Werte sind. Weil da gibt es ja noch verschiedene andere Faktoren, wie zum Beispiel Kaminöfen, Ölheizungen, Zigaretten und das nicht wenig, was da ja auch mit zukommen würde.
Gute Frage an Frau Saar. Frau Saar, wie sieht das aus mit den Messstationen? Können die unterscheiden?
Die Messstationen registrieren ja oder messen verschiedene Luftschadstoffe, also Stickstoffdioxid, NO2, aber auch Feinstaub und andere Schadstoffe, kein CO2. Die Auswertung erfolgt nicht nur sozusagen bezogen auf diese einzelnen Schadstoffe, sondern kann tatsächlich auch differenzieren, woher am Ort der Messung der höchste Anteil stammt. Das kann man in den Luftreinhalteplänen nachlesen, die für die Städte herausgegeben werden. Und da ist es dann so, dass die Überschreitungen haben wir ja in erster Linie an den sogenannten verkehrsnahen Messstellen. Und dort ist es so, dass die Auswertung der Daten eben dem Straßenverkehr den höchsten Anteil zuordnet, dabei dem Dieselverkehr und innerhalb des Dieselverkehrs wiederum der Gruppe der Pkw. Mhm. Also diese Analyse ist möglich und wird in den Luftreinhalteplänen auch gemacht und dargestellt.
Herr Haberland.
Ja, also der Professor Klinger des Fraunhofer-Instituts hat kürzlich zu der Messstation am Neckartor und da bezog er sich dann auch auf die Münchner Station gesagt, dass die natürlich so aufgestellt wurden, dass extra falsch gemessen wird, dass man falsche Ergebnisse bekommt, um mit diesen falschen Ergebnissen dann Fahrverbote leichter argumentieren zu können. Und das liegt ganz einfach daran, dass diese Messstation geschlossen oder quasi umschlossen von Häuserwänden sind und an einer Ampel aufgestellt wurden. Und da gibt es Anfahrbewegungen. Und bei diesen Anfahrbewegungen, wenn Sie eine Tonne Fahrzeug bewegen müssen, wird natürlich mehr emittiert. Und dementsprechend gibt es diese Peaks und einen in der Summe deutlich höheren Grenzwert, beispielsweise beim Stickstoffdioxid. Und dementsprechend wurde hier getrickst. Die ganzen Jahre wird hier getrickst. Erst die falschen niedrigen Messwerte, dann die falschen Messstationen an den falschen Orten und die messen dann auch noch falsch und dementsprechend bekommt man hier eine Suppe an falschen Ergebnissen zusammen, die dann die Fahrverbote verargumentieren sollen. Und da kommt Gott sei Dank wirklich jetzt Bewegung in die ganze Angelegenheit. Grenzwerte werden neu auf den Prüfstand gestellt und die Messstationen auch.
Herr Haverland, Sie trauen keiner Studie, Sie trauen keinen Fakten, Sie trauen keinen Messungen. Wem trauen Sie?
Ich traue dem deutschen Autofahrer zu, und zwar viel zu, und dass er seine Entscheidungen selber treffen kann. Und dass es so ist, wie es gerade ist, zeigt ja, dass so viel Bewegung auch rankommt und sich die Politiker jetzt auch mal zutrauen, selber mal Entscheidungen zu treffen. Und einige Oberbürgermeister sagen, mit ihnen wird das so in dieser Form nicht kommen. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und dass die Messstationen jetzt auf den Prüfstand kommen, beispielsweise die Stadt München, da gab es ja die festen Messstationen jetzt, hat die Stadt München ganz viele eigene Messstationen jetzt aufgestellt. Und vorgestern kam heraus, die Grenzwerte stimmen ja, beziehungsweise die Grenzwerte, die so schlecht prognostiziert wurden mit den bestehenden Messstationen, die sind ja alle falsch. Die Grenzwerte liegen weit drunter oder die Luft ist weitaus besser. Wir haben keinen gesundheitlichen Notstand, das sagen wir übrigens schon die ganze Zeit. Und jetzt kommt das Ganze schwarz auf weiß. Jetzt haben wir es endlich schwarz auf weiß. Die Luft in München ist sauber und zwar recht sauber und wir brauchen keine Fahrverbote.
Frau Saar. Da darf ich jetzt was sagen.
Natürlich.
Zu den Messstationen. Die Messstationen werden ja betrieben von den zuständigen Landesbehörden.
Ja.
Und das seit vielen Jahren. Es gibt Anforderungen, die sind in den rechtlichen Grundlagen definiert, die sozusagen den Einsatzort und die Art und Weise zu messen bestimmen. Das wird natürlich überprüft. Das wird nicht nur von der EU-Kommission überprüft, sondern zuletzt hat der Deutsche Wetterdienst das in Bayern, glaube ich, überprüft, in mehreren Städten. Der TÜV Rheinland hat das in ganz Nordrhein-Westfalen überprüft, wo stehen diese Stationen. Und am Beispiel Nordrhein-Westfalen hat der TÜV Rheinland das kürzlich nochmal in einer Anhörung im Deutschen Bundestag unterstrichen, dass keine der untersuchten Messstationen falsch steht. In München ist es ähnlich. Es gibt einzelne Stationen, die entsprechen sozusagen der Vorgängerrichtlinie, dieser Luftreinhaltungsrichtlinie. Aber klar ist, dass die Grenzwerte natürlich im ganzen Stadtgebiet eingehalten werden müssen. Deswegen gibt es auch von den Landesbehörden ja seit langem schon neben den Messstationen zusätzliche Messungen mit sogenannten Passivsammlern. Das ist also kostengünstiger, aber gleichwohl verlässlich an vielen Orten der Städte umzusetzen. Es wird auch dort gemessen, wo die höchsten Konzentrationen zu erwarten sind. Das ist eben, hatte ich es ja schon erwähnt, sozusagen in der Nähe von Straßen oder im straßennahen Bereich, im verkehrsnahen Bereich. Und wo Menschen davon betroffen sind. Also es wird jetzt nicht im Tunnel gemessen oder mitten auf der Fahrbahn, wo sich Menschen ja normalerweise nicht aufhalten, sondern das ist natürlich der weitere entscheidende Effekt.
Herr Dobzhinsky, Sie haben die Messstationen mit ins Thema gebracht, mit in die Diskussion gebracht. Trauen Sie den Messstationen?
Das ist ja immer die Frage, also zumindest die ich mir stelle, weil es ja auch natürlich mit der Auswertung zusammenhängt. Ich kenne das selber aus verschiedenen Richtlinien und Normen, dass diese irgendwann mal, ich sag mal, in den 80ern, 90ern auf die Beine gestellt wurden, Anfang der 2000er da überarbeitet wurden oder teilweise angepasst wurden und Werte daraus heutzutage teilweise völlig über sind. Und jetzt kommt man mittlerweile auf den Stand, dass man diese verschiedenen Normen teilweise auch mal aktualisiert. Das ist auch gut, weil ich ja gerade schon gehört habe, dass diese Pläne ja, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht mehr, 2014, zumindest die Zahlen davon 2014 aktualisiert wurden. Traut man den Messstationen? Die Sache ist ja, man liest ja in verschiedenen Medien auch, dass die Messstationen zum Beispiel Höchstmesswerte feststellen, wenn gar kein Verkehr auf den Straßen ist. Da frage ich mich natürlich auch, wie kommt das zustande? Und deswegen auch meine Frage. Bitte?
In Oldenburg war das so kürzlich.
Da an war, einem Marathon, war die einen Tag gesperrt.
Genau. Ein Marathon am 21. Oktober letzten Jahres. 60 Mikrogramm wurden gemessen, die höchsten Werte überhaupt. Mhm. Und an dem Tag war Oldenburg komplett für den Autoverkehr gesperrt. Es fand ein Marathon statt, völlig irre. Und am nächsten Tag, als die Autos wieder fahren durften, war der Wert deutlich geringer.
Abgeleitet von den Ergebnissen dieser Messstationen werden natürlich dann Tempolimits ja oder nein. Wie stehen Sie denn jetzt zum Tempolimit, nein. Herr Dobzinski?
Tempolimit, aus meiner Sicht jetzt würde ich sagen, machen keinen Sinn. Zum einen, Unfälle vermeiden ist eine Art, aber ich würde sagen, die Unfallstatistik sagt da aktuell was anderes. Da gibt es andere Ursachen, die weitaus mehr Unfälle produzieren, wie beispielsweise Unachtsamkeit, Abgelenktheit. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch gemerkt, weil ich auf dem Weg zum Kunden bin, ich bin 120 mit dem Tempomat gefahren und habe das Gefühl, dass auf den freien Stücken, wenn der Verkehr auch an mir vorbeiziehen kann, ich wunderbar durchfahren kann und auch an den LKWs vorbeikomme, weil sich halt kein Stau, ja, oder ich sag mal, kein Gemulde bildet, sondern der Verkehr so fährt, wie er fahren möchte. Die Langsamen fahren rechts, irgendwo pendelt sich die Mitte ein und ja, die Fische schwimmen weiter, sag ich mal. Also ich habe das jetzt gemerkt an der holländischen Grenze, wo dann wirklich beispielsweise runtergebremst wurde auf 100 oder 120 und da muss man wirklich schon aufpassen, dass man dann überhaupt noch den Abstand zum Vordermann einhält, was für mich viel, viel mehr Gefahr mitbringt als als die Fahrzeuge einfach vorbeizulassen, zum Beispiel, wenn ich langsamer bin und dafür aber freie Fahrt habe.
Herr Dobzinski, vielen Dank für diesen Anruf aus Dortmund. Ich möchte noch eine Mail von Inge Dabbert mit einbringen. Ein Argument der Gegner eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen ist, dass wir ja schon auf langen Strecken Geschwindigkeitsbegrenzungen haben. Das stimmt, aber dann sollte es doch möglich sein, die restlichen Strecken auch zu limitieren. Der Verkehrsfluss wird erhöht, wie etliche Untersuchungen zeigen, und die Unfallgefahr sinkt. Herr Haberland, jetzt sagen Sie wahrscheinlich, der Verkehrsfluss wird nicht erhöht.
Ja, das sagen ja nicht nur wir, sondern das sagen ja ganz viele Studien. Dieses Thema, wie gesagt, kommt ja wirklich jedes Jahr wieder auf den Tisch. Und dann heißt es wieder jedes Jahr, ja, der Verkehrsfluss würde dadurch besser werden durch ein Tempolimit. Und das ist ganz eindeutig so, dass es nicht so ist. Und das sagen nicht nur wir, sondern kommt vom ADAC, kommt da die ganzen Jahrzehnte schon eben entsprechende Studien, die das Ganze widerlegen. Und wir haben ja keinen schlechten Verkehrsfluss, aber wir haben auch ein bisschen zu viel Stau. Das liegt aber eindeutig daran, dass wir halt viel zu viele Fahrzeuge mittlerweile für viel zu wenig Autobahn haben.
Und was wäre dann der Anreiz? Wir haben zu viele Fahrzeuge für zu viele Autobahnen. Was bedeutet das für die Verkehrswende, über die wir uns immer mal wieder jetzt in Ansätzen unterhalten haben, aber auf die ich auch gerne noch ein bisschen intensiver eingehen würde? Also selten ist es bequem, auf ÖPNV umzusteigen, aber heißt, man müsste den ÖPNV dann auch ein bisschen attraktiver machen.
Das will ich gar nicht sagen. Also ÖPNV attraktiver immer. Das Wort Verkehrswende stört mich per se. Ich will keine Verkehrswende. Das hört sich nämlich so an, als müsste man alles ändern. Das muss man nicht. Ich will einen Verkehrsfortschritt. Ich will einen Verkehrsfluss. Und ich will natürlich, dass das Ganze optimiert wird. In Städten muss natürlich die Stadt dafür sorgen, dass idealerweise ein perfekter öffentlicher Nahverkehr da ist. Und dann wird der ein oder andere automatisch schon umsteigen. Wir haben in München, aber auch in Hamburg und Berlin, aber auch das Problem, dass wir schon am Limit sind oft mit dem öffentlichen Nahverkehr. Wir haben jetzt keine indischen Verhältnisse, wo dann Tausende von Bürgern am Bahnsteig stehen und sich reinquetschen. Aber trotzdem sind wir bei der S-Bahn oder bei der U-Bahn, auch bei der Straßenbahn oft wirklich am Limit bereits. Das heißt, bringen Sie da mal 10% der Autofahrer dazu, jetzt wirklich noch umzusteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, dann bricht der zusammen. Und wenn der öffentliche Nahverkehr, das erleben wir ja häufig im Winter, nicht mehr funktioniert und die S-Bahnen ausfallen, dann geht ja gar nichts mehr in der Stadt. Also insofern, wir brauchen da schon einen Mix und da tut sich so viel. Bei dem Thema Autobahnen möchte ich noch kurz einhaken. Wir werden beides brauchen. Wir werden neue Technik brauchen, die optimiert, idealerweise die Geschwindigkeit am idealen Verkehrsfluss ausrichtet. Wir kennen das beispielsweise von der A9 ganz gut nach Berlin mit Schilderbrücken. Da wird das Tempo so gesteuert, dass der ideale Verkehrsfluss da ist. Da haben Sie dann oft 120, 130, manchmal auch nur 100, aber Sie haben einen idealen Verkehrsfluss. Daran muss sich das Ganze ausrichten und natürlich auch Infrastruktur. Sie werden nicht drum herum kommen, Infrastruktur zu bauen. Wir haben beim Güterverkehr Ost-West beispielsweise, erwarten die Experten, in den nächsten 20 Jahren 200 bis 300% mehr Güterverkehr auf der Straße. Mhm. Wie wollen Sie denn die abwickeln, wenn Sie keine Infrastruktur bauen? Das funktioniert gar nicht. Das heißt, Ihnen kollabiert die Autobahn.
Das, Michael Haberland, heben wir uns auf für die letzte Runde, die wir jetzt einläuten bei Deutschlandfunk Kultur zum Thema Tempolimit. Dorothee Saar, Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe, und Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland, sind unsere Gäste zum Thema Tempolimit, Umweltschutz oder Schikane. Jetzt haben wir viele Anfragen von Hörerinnen und Hörern, Herr Haberland, die wissen möchten, wie viele Menschen Sie vertreten in Ihrem Automobilclub Mobil in Deutschland. Mitglieder sind da?
Ja, gerne. Wir sind ein Automobilclub, den brauche ich nicht näher beschreiben. Man hat man in der Regel immer nur einen großen im Kopf mit 4 Buchstaben, aber nein, es gibt tatsächlich noch mehr
Automobilclubs. Sie sind nicht der ADAC.
Nein, wir sind nicht der ADAC, wir sind Mobil in Deutschland. Wir sitzen aber tatsächlich auch in München, unweit des ADACs, haben mittlerweile 10.000 Mitglieder und wir bieten Pannen- und Serviceleistungen eben an im Pannenfall. Da sind wir wirklich sehr, sehr gut, weltweit und zu einem recht moderaten und günstigen Preis. Aber, und das ist der große Unterschied zu anderen Automobilclubs, wir leisten uns da tatsächlich den Luxus, hier auch noch für den Autofahrer einzutreten und für die Interessen der Autofahrer einzutreten, die mit dem Auto einfach unterwegs sein wollen, oft sein müssen. Es gibt viele Pendler, die gezwungen sind, jeden Tag aufs Auto umzusteigen. Und dementsprechend werden wir hier hart argumentieren in der Sache, hart pro Auto und hart pro Mobilität. Das sehen wir uns als Aufgabe und es gibt 50 Millionen PKWs in Deutschland.
Wer wurde befragt bei Ihrer Studie, in der 80% gegen ein Tempolimit sind?
Da haben wir 10.000 Menschen online befragt. Die sind natürlich sehr autoaffin, die haben alle ein Auto. Aber
waren das Ihre 10.000 Mitglieder?
Nein. Wir haben das Ganze online durchgeführt, auch über soziale Netzwerke beispielsweise durchgeführt. Natürlich waren die Mitglieder auch eingeladen, das Ganze zu machen. Hätte man aber auch anders abstimmen können. Aber tatsächlich 80% sagten, nein, wir brauchen kein Tempolimit in Deutschland. Und das ist eine Zahl, die ist sicher nicht repräsentativ. Das müssen Sie anders erheben. Aber sie gibt einen klaren Trend. Die Mehrheit der Deutschen ist gegen ein Tempolimit.
Frau Saar, wie verhält es sich bei der Umwelthilfe? Wie viele Menschen stehen hinter Ihnen? Weil Sie eben gesagt haben, wir haben sehr viel mehr Zuspruch bekommen als Gegenwind, als es darum ging, die Dieselfahrverbote zu erwirken.
Also wie viele Menschen hinter uns stehen, da haben wir jetzt keine repräsentativen Umfragen gemacht. Wir sind ein sehr kleiner Verband. Wir haben ungefähr 350 Mitglieder und ungefähr knapp 6.000 Fördermitglieder. Es kann aber jeder bei uns Mitglied werden, der unsere Satzung unterstützt. Das ist vielleicht für viele Menschen deshalb nicht so interessant, weil wir anders als BUND oder NABU oder auch der Verkehrsclub Deutschland keine Organisation in der Fläche sind. Also wir haben keine Landesgruppen, keine Arbeitskreise vor Ort.
Aber Sie sind natürlich diejenigen, auf die sich oder gegen die sich auch ein bestimmter Rochus dann wendet, weil Sie die Dieselfahrverbote erwirkt haben.
Ja, das sei auch jedem natürlich zugestanden. Es ist ja schon öfter gefallen. Also ich denke, Mobilität ist deswegen ein sehr großes Thema in Deutschland, weil es einfach ein wichtiges Gut ist für unsere Gesellschaft. Es ist eine große Voraussetzung für viele Menschen, um ihrer Arbeit nachzukommen, um ihre Familienmitglieder zu besuchen, die an anderen Teilen in Deutschland wohnen. Von daher gibt es sehr viele Experten und sehr viele Betroffene. Und alle Themen, die wir in diesem Kontext öffentlich diskutieren, sind halt damit auch sehr umstritten. Und vielleicht sind wir jetzt unter anderem wegen dieser juristischen Sachen, die sehr im Vordergrund standen, jetzt besonders als Ansprechpartner geeignet.
Haben Sie Sponsoren verloren? Haben Sie Unterstützer verloren?
Wir haben Unterstützer verloren. Toyota war ja in der Presse. Wir haben aber auch sehr viele Unterstützer dazu gewonnen. Wir haben viele private Spenden. Und wir finanzieren uns ja grundsätzlich auch durch Projektzuwendungen sei es aus Bundestöpfen, aus europäischen Töpfen. Wir bewerben uns um Projektmittel auch bei Stiftungen. Also wir haben ein sehr gemischtes Bild. Wen das näher interessiert, der sei eingeladen, auf unserer Webseite danach zu gucken. Im aktuellen Jahresbericht finden Sie alle Zahlen.
Zu der haben wir natürlich verlinkt hier bei Deutschlandfunk Kultur. Dieter Zeunert ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Zeunert.
Ja, einen richtigen guten Morgen.
Welchen Aspekt möchten Sie mit reinbringen in unsere Diskussion zum Schluss?
Also ich habe die Gesprächsrunde jetzt bereits verfolgt und so weiter. Prima. Danke, dass ich durchgekommen bin und dass ich kurz mal meine Meinung dazu äußern darf. In der Weise, die Unterhaltungen sind auch auf privatem Wege schon erfolgt. Und wenn ich dann in der Zeitung lese oder im Radio höre, ich bin also gegen oder für ein Tempolimit auf den Autobahnen, besonders hier in Deutschland. Warum? Weil auch der sogenannte Autotourismus aus dem Ausland sich dann nach Deutschland gezogen fühlt und dann die circa, so ist meine Erinnerung, vor Jahren habe ich das mal gelesen, dass also ungefähr das Autobahnnetz in Deutschland noch circa 3600 Kilometer hergibt, wo man oben entfahren kann. Und das kann es so nicht sein. Ich spreche natürlich jetzt auch die deutsche Autoindustrie an, die über Jahre natürlich auch aus dem Ausland ihre Fahrzeugklassen in der Weise angehoben hat, was die Kubikzahl, die PS-Zahl und die Größe der Fahrzeuge und natürlich damit auch einhergehend den Verbrauch anbelangt. Wir befinden uns, wenn wir hier nicht nur jetzt auf der Straße oder auf der Autobahn, wir befinden uns doch in einem Teufelskreis und wir müssten jeder auch uns die Frage stellen, wie wir jeder für sich dazu beitragen können, wenn schon so viel gesprochen wird, dass wir, wenn wir so weiterleben und so weiter handeln, dass wir unsere Nachfolgegenerationen damit sehr verärgern werden.
Wie tragen Sie denn dazu bei, Herr Zeunert?
Bitte?
Wie tragen Sie denn dazu bei?
Also ich fahre schon ein älteres Fahrzeug und habe natürlich jetzt auch bedingt durch die Gartenarbeit etc. und so weiter, ich fahre sehr wenig Kilometer im Jahr und nutze natürlich dann auch das Fahrrad bei besserem Wetter, versuche auch die Verkehrsmittel zu benutzen, wenn es so geht, die natürlich jetzt auch einhergehend viel besser verbessert werden müssten, um jetzt von den Fahrzeugen runterzukommen. Und wenn ich höre immer wieder, nicht nur jetzt in dieser Debatte hier, mit dem philosophischen Begriff Freiheit, also vor Jahren habe ich mal gelesen,
Herr Zeunert, lassen Sie uns nach vorne gucken. Danke dafür, dass Sie diesen Aspekt jetzt am Schluss auch noch mal mit reingebracht haben, nämlich die Alternativen. Also zu schauen, wie können wir die Verkehrswende einläuten? Da haben Sie jetzt gerade schon ein schönes Beispiel gebracht. Herr Haberland nennt es Verkehrsfortschritt. Herr Haberland, noch mal in zwei Sätzen Ihren Verkehrsfortschritt. Wie können wir alle, Ihre Kinder, unsere Kinder, bessere Luft atmen?
Also wir atmen erstens mal keine schlechte Luft. Ja, das ist ja ein Märchen, das die ganze Zeit erzählt wird. Aber natürlich soll man verbessern, was man verbessern kann. Und idealerweise haben wir hier ein Gesamtkonzept, ein wirkliches Verkehrsgesamtkonzept, wo man nicht dem einen was wegnimmt, um es dem anderen zu geben. Das wird in großen Städten jetzt diskutiert. Radverkehr voranbringen. Ja, in München haben wir einen Winter, man glaubt es kaum, der kommt immer wieder, wo fast niemand mehr mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und trotzdem muss man ja Mobilität gewährleisten können. Das heißt, idealerweise werden alle Verkehrsträger hier gefördert, nicht dem einen was wegnehmen, dem anderen geben, sondern idealerweise bekommt das Auto das gleiche Recht und bekommt mehr Infrastruktur wie der öffentliche Nahverkehr und natürlich auch der Radverkehr. Wo er ausgebaut werden kann, soll er ausgebaut werden.
Frau Saar, Ihre Ideen am Schluss der Sendung?
Genau, vielleicht zur Märchenstunde. Es ist ja weder
Sie haben noch 30 Sekunden.
Auf die Luftreinhaltung noch auf den Klimaschutz, so dass wir jetzt da keine Herausforderungen hätten. Ja. Deswegen brauchen wir die Verkehrswende. Ich glaube, in vielen Städten sind wir schon weiter. Da werden konkret sehr gute Ideen diskutiert und auch umgesetzt. Vielleicht auch dank unserer unserer Klagen oder der Angst davor. 2050 müssen wir ohne fossile Energie unterwegs sein. Da sind noch viele Schritte hin und ich würde mich freuen, wenn wir darüber konstruktiv weiter diskutieren.
Ich habe mich darüber gefreut, dass wir konstruktiv diskutiert haben. Bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben zum Thema Tempolimit, Umweltschutz oder Schikane. Und bedanke mich natürlich auch bei unseren Gästen Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. mit 10.000 Mitgliedern und Dorothee Saar, der Verkehrsexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe. Ich bin Gisela Steinhauer, wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem Programm bei Deutschlandfunk Kultur.